Weisheit aber sprechen wir unter den Vollkommenen. Weisheit aber nicht dieses Äons, noch der Fürsten dieses Äons, welche abgetan werden, sondern wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgen war, die Gott vorher hat ausersehen vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Wir wollen beten. Dafür wollen wir dir herzlich danken, du Gott, unser Vater, dass wir in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, Zutritt zu dir haben. Und du bist uns gemacht worden zur Weisheit, Herr Jesus. Dir ist gegeben die Macht, das ganze All zu tragen, durch die Macht des Schöpfungswortes deines Vaters. Wir danken dir, dass wir diese Verbindung haben dürfen, dass wir aber lieber Vater rufen dürfen, dass wir durch dich Gesegnete sind, durch das Wort vom Kreuz, dass alle Weisheit dieser Welt weit übersteigt, denn du rufst uns zu, was kein Auge gesehen und kein Ohr je hörte und wozu des Herzens Menschen nicht hinaufstieg, so viel hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber enthüllt es Gott durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und dafür danken wir dir für diese Weisheit, die wir in Christo Jesu, unserem Herrn, haben dürfen. So segne jetzt auch unseren Bruder. Hab Dank für seine Freudigkeit, den Dienst tun zu können. Segne ihn auch weiterhin in seinem hohen Alter, dass er uns noch dienen darf, durch die Güte und durch die Gnade deines Willens. Gepriesen seist du. Amen.
Amen. Liebe Geschwister, ist die Übertragung so in Ordnung? Hinten? Ist gut? Danke. Gesamtthema Daniel, der Prophet. Unterthema für heute Vormittag, heute Abend und morgen Vormittag, die Geheimnisse des Evangeliums für die Endzeitgemeinde Jesu Christi. Wir haben hier drei Stichworte in diesem Unterthema. Erstens Geheimnisse, zweitens Evangelium, drittens Endzeitgemeinde. Und diese drei Stichworte eignen sich je eines, um eine unserer drei Stunden auszufüllen. Da dürfen wir näher hineinschauen in diese gewaltigen, wunderbaren Zusammenhänge. Geheimnisse, natürlich göttlicher Art. Evangelium, denken wir ja, Evangelium, da wissen wir, was das ist. Heute Abend, also heute Vormittag, Stichwort, Thema, Geheimnisse Gottes. Heute Abend Evangelium, morgen Vormittag Endzeitgemeinde. Erstens Geheimnisse. Das griechische Wort für Geheimnis ist uns bekannt. Mysterion. Mysterium. Im Neuen Testament kommt dieses Wort Mysterium 27 Mal vor. Diese 27 Vorkommen verteilen sich drei auf die Evangelien in Matthäus, Markus und Lukas. Da ist die Rede vom Reich der Himmel oder vom Reich Gottes, und zwar vom Geheimnis des Reiches Gottes, von den Geheimnissen des Reiches Gottes. Was Reich Gottes ist, weiß jedes Gotteskind ein wenig mindestens. Was aber Geheimnisse des Reiches Gottes sind, leider muss da gesagt werden, ist weithin unbekannt. Schade. Drei vorkommen also in den Evangelien. Dann kommen vier, kommt der Ausdruck Mysterium im Buch der Offenbarung Jesu Christi viermal vor. Also in diesen Schriften siebenmal. Warum zählen wir da überhaupt? Weil es nun auffällt, dass dieser Ausdruck Mysterion in den Schriften des Apostel Paulus 20-mal vorkommt, und zwar in buntfarbiger Weise. Da wir uns nun mit diesem Begriff nicht nur befassen dürfen, sondern zuerst Kenntnis nehmen dürfen von dem Reichtum, den die Gnade Gottes uns geschenkt hat in Christo Jesu, im Worte Gottes, und wir beschränken uns ja in der Hauptsache aufs Neue Testament, obwohl ihr, soweit ihr mich ein wenig kennt, wisst, dass ich der gleichen Meinung bin wie der Herr Jesus, wenn er Altes mit Neuem Testament vergleicht, das Neue Testament mit neuem Wein, explosiv, gefährlich, ja nicht alte Schläuche, ja nicht geflickte Schläuche, und dann weiterfährt. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der alte ist noch besser, noch milder. Und davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern gefüllt, dass der Geist Gottes es verstanden hat, seine tiefsten Geheimnisse Wunder Dinge bis hinein ins Herz Gottes, unseres Vaters, Probleme und Fragen, die das Neue Testament vor uns hinstellt und wir im Neuen nicht gelöst finden, sind im Alten Testament so wunderbar gelöst und beantwortet, dass man nicht mehr schwer hat, den Herrn anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Wenn man allem glauben darf, was geschrieben steht. Ein Grundsatz der Langensteinbacher Höhe. Wir glauben allem, was geschrieben steht, soweit es die Grundtexte Hebräisch Altes und Griechisch Neues Testament betrifft. In den Übersetzungen ist das nicht mehr möglich. Aber wir sind dankbar für jede Übersetzung, die zur Ehre des Herrn erstellt worden ist. Ich erinnere mich, wie ich Freude hatte, mich einmal mit diesem Stichwort Mysterion, Geheimnis, zu befassen. Da gibt es glücklicherweise zwei Bibelkonkordanzen, natürlich nur Englisch-Hebräisch und Englisch-Griechisch, da waren die Engländer groß, wo man genau zählen kann, so genau sind die Konkordanzen vollständig, dass man jetzt hier Begriff Mysterion im Neuen Testament gerade zählen kann, wie viel Mal kommt das vor. im Griechischen. Im Hebräischen irgendwie ein Wort zur Vorbestimmung oder des etwas oder Verheißung. Konkordanz, wo jede Stelle aufgeführt ist. Und in dieser Weise durfte ich mich dann hinein vertiefen in diese biblischen Zusammenhänge und göttlichen Wahrheiten. Und wie ich da am besten dran war, warum lächle ich jetzt ein wenig, kam ich mir so vor, naja, also, was wir gestern Abend gehört haben, so ein wenig wie ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich lächle noch einmal und ihr werdet jetzt dann miteinander lachen. Nämlich, erstes Wort, das wir jetzt aufschlagen, 1. Korinther 13, Vers 2. Wir wissen ja, um was es sich handelt in 1. Korinther 13. Man nennt es das Hohelied der Liebe. Dieses Hohelied der Liebe wird mit den letzten Versen von Kapitel 12 eingeführt wie folgt. Oder einfach den letzten Vers 31, 1. Korinther 12. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Also Geistesgaben, Gnadengaben sind wunderbare Dinge, aber noch nicht das Letzte und Höchste fordert. Und einen Weg zeige ich euch. Ich spreche jetzt aus, was wie Bruder Knoch übersetzt hat, treffend. Und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Geistesgaben und Gnadengaben können so wunderbar sein, wie sie wollen. Sie sind noch nicht das Höchste. Noch nicht die höchste Ebene göttlicher Vollkommenheit, erst die Liebe. Wir brauchen jetzt ja nur Vers 1 und 2 zu lesen, und dann haben wir das, was ich dann nötig hatte, als vermeintlicher Verwalter der Geheimnisse Gottes. Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, so schreibt wohl Paulus, aber er schreibt auch, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist immer der Geist des Christus, der aus Paulus spricht und aus den Schriften hier redet. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, Paulus konnte kaum in Sprachen der Engel reden, aber kann Christus in Sprachen der Engel reden? Der Geist des Christus, der hier spricht. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, nicht redete, sondern rede, Tatsache bei Christus, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse weiß, weiß Christus alle Geheimnisse. Jawohl. Und alle Geheimnisse weiß und alles Wissen besitze und allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, wie viel bin ich dann wert? Aha. Also, noch einmal, wenn ich alle Geheimnisse weiß, aber nicht Liebe habe, was bin ich dann? Nichts wert in der Beurteilung unseres Gottes. Also, in dieser Haltung
dass wir alles der Liebe und Gnade unseres Gottes verdanken, dürfen wir nun an diese wunderbaren Geheimnisse herantreten und uns durch Wort und Geist hineinführen lassen. In den Evangelien haben wir und schlagen gerade Matthäus 13 auf. Wir wollen ja nicht die Meinung von Bruder Muhl hören, ich auch nicht, sondern das Zeugnis des Wortes Gottes. Matthäus 13, da sind 7 Gleichnisse, die der Herr Jesus nacheinander erzählt. Da haben wir in Vers 11 oder Vers 10 treten die Jünger heran und sprechen zu ihrem Meister: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Berechtigte Frage. Die Antwort Jesu: Weil euch gegeben ist die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu kennen, um sie zu wissen. Jenen aber, den Volksmengen, ist es nicht gegeben. Und deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie mit hörenden Ohren nicht hören, mit sehenden Augen nicht sehen und ihre Augen geschlossen haben, damit sie nicht sehen und sie hören würden und sich bekehren würden. Kann ich die Augen schließen, wenn ich will? Kann ich die Rollläden herunterlassen, wenn ich will? Das ist meine Sache. Jawohl. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und doch noch einmal: Ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie ja nicht sehen, ja nicht etwas sehen und verstehen und die Konsequenz ziehen müssten, Buße zu tun und zu glauben und sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Hat der Geist Gottes längst ihre Herzen erforscht und gekannt, was die Volksmengen betrifft? Die dachten gar nicht daran, nicht einmal daran, den Gott ihrer Väter zu suchen. Was ich sage, sagt die Schrift. Nur für uns zum Verständnis. Warum ist der Volksmenge, den Volksmengen, verborgen? Ist Augen, um zu sehen und sehen nicht. Ohren, um zu hören, hören nicht. Herzen, um zu verstehen, verstehen nicht. Was haben wir von unserem Bruder gehört? Ist das bei uns auch der Fall? Ein großartiges Gegenteil ist der Fall. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen, die ihn lieben, genügt. Geoffenbart durch seinen Geist, und der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Das ist uns geschenkt. Ich darf gleich sagen, uns hat die Gnade Gottes noch etwas mehr geschenkt als den 12 Aposteln. Durch den Dienst des Apostels Paulus. Wir werden bitte, wenn ich solche Kernsätze ausspreche, dann nur deshalb, damit, wenn wir die Bibelstellen dann lesen, nicht, und hören, nicht, prüfen können. Damit wir schon zum Voraus wissen, um was es geht. In der nächsten Runde. Es kommt ein gewaltiges Wort zur weiteren Klärung der Frage, was ist eigentlich mit den Gleichnissen dann? Etliche Lehren,
Die Gleichnisse sind da, um die göttlichen Dinge besser verstehen zu können. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich darf so sagen, Jesus musste die Dinge aussprechen, durfte sie aber nur in Gleichnisform aussprechen. Ja. Zur Schonung der Hörer, was die kommenden Gerichte betrifft. Hätte Jesus deutlich geredet, ohne Gleichnisse, dann hätten sie ihn womöglich noch schneller umgebracht. Das wusste der Herr. Weil er ein Gleichnis geredet hat, sind sie weitgehend noch entschuldigt. Wir lesen jetzt in Matthäus 13, Vers 34 und folgende. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen. Zu den Jüngern hat er und denen, die persönlich zu ihm kamen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, jetzt Achtung, was von Grundlegung der Welt an verborgen wurde, verborgen ist. Also, was für gewaltige Dinge beinhalten die Gleichnisse? Geheimnisse Gottes, die nur Gott, dem Sohn und dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist bekannt waren, die er aber von Grundlegung der Schöpfung an und von dem Moment an, da die Zeitalter zu laufen begannen, allen Geschöpfen verborgen hat, vor Engeln und Menschen. Geheimnis des Reiches Gottes. Vor Engel und Menschen verborgen, von Grundlegung der Welt an. Vor Grundlegung der Welt gab es noch kein Geschöpf. Und keine Zeiten. Der Vater und der Sohn im Heiligen Geist, in ihrer Liebe, in ihrer Herrlichkeit. Und, wie wir gestern Abend hörten, da hat Gott schon an uns gedacht, uns gesehen, sich unser erbarmt. Und jetzt haben wir schon einen Hinweis, worin diese Geheimnisse, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat, vor allen Geschöpfen bestehen könnten. Ich darf jetzt gleich sagen, die Gemeinde Jesu Christi, die er auswählt aus allen Nationen während den 2000 Jahren und aus Israel, Einzelne herauswählt, während den 2000 Jahren, während denen das Volk Israel als Nation auf die Seite gesetzt ist. Diese Gemeinde Jesu Christi, die Gott seinem Sohn als Lohn seiner Schmerzen schenkt, die den Herrlichkeitsleib des Christus bilden werden, bilden nichts Geringeres als das Geheimnis Gottes. Die Gesamtgemeinde Jesu dieser 2000 Jahre bildet das Geheimnis Gottes. Ist also von der Weisheit dieser Welt gar nicht, kann nicht mal zur Kenntnis genommen werden. Engel gelüstet, da hineinzuschauen. Heilige Engel. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Die Geheimnisse des Reiches Gottes in den Evangelien. Im Buch der Offenbarung finden wir Ein Geheimnis
von 7 Sternen, die Johannes sieht.
Erklärung: Die 7 Sterne, die du sahst, sind 7 Engel, Angeloi, Engel der 7 Gemeinden, die in Asien sind. Offenbarung 10, Vers 7. Jetzt kommen wir daran. Da komme ich später, ich will es gleich sagen. Da heißt es, Offenbarung 10, Vers 7, zu dem und dem Zeitpunkt, und zwar genau, ob ihr es verstehen oder nicht, was ich jetzt sage, genau die Mitte der letzten 7 Jahre dieses Zeitalters, welche bald herangekommen sein werden, die Mitte dieser letzten 7 Jahre, die in 2x3,5 Jahre zerfallen, ist der Zeitpunkt, wo wir lesen, da erschallt die 7. Gerichtsposaune. Beim Schall dieser 7. Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Schon droben nach der Entrückung. Das Geheimnis Gottes ist, die Gemeinde Gottes ist Jesu Christi, ist erst dann vollendet, wenn sie vor dem Richterstuhl Christi da oben die letzte Läuterungsprozedur hinter sich hat. Dann ist das Geheimnis Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, vollendet in Herrlichkeit. Das war Offenbarung 10, Vers 5, Offenbarung 17, 5. Die letzte Weltmetropole, die große Babel, genannt die Mutter der Huren der ganzen Erde. Ja, ich staune. Hat die Ehre, das Geheimnis Babylons, der Mutter der Huren der ganzen Erde. Und noch einmal, Offenbarung 17, Vers 7, das Geheimnis dieses Weibes, dieser Mutter der Huren der ganzen Erde, darf gleich sagen, was die Schrift darunter versteht. Weltmetropole Babel im Osten, das dritte Babel, das gebaut werden wird in Kürze, Mutter der Huren der ganzen Erde, unsere Bibel versteht die Hauptstädte der Nationen immer unter weiblicher Darstellung. Jerusalem in der Mitte, die Stadt des Gottes Israels, ist die Tochter Zion, ist die Jungfrau Jerusalem, wird zur Braut, wird zum Weib. Und der Mann ist Christus. Und alle übrigen Weltstädte, wir lesen von der Tochter Babel, von der Tochter Tyrus, und alle Städte, besonders die Hauptstädte der Nationen, werden auch Weiber genannt, mit weiblicher Darstellung. Also die Mutter der Huren der ganzen Erde, alle Großstädte der ganzen Erde sind in widergöttliche Hurerei geraten, und die Zentrale ist die Mutter der Huren der ganzen Erde. Das noch kurz zur Erklärung, was es da geht, angedeutet. Das sind die 7 Stellen in Bezug auf Evangelien und Offenbarung Johannes. An anderen nicht-paulinischen Schriften kommt das Wort Geheimnis gar nicht vor. Und jetzt kommt Paulus daran. Wir haben ja das wichtige Zentralwort zuerst gewählt. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste oder weiß und sogar darüber verwalten kann, hat mal ein Ausleger richtig gesagt, ja, von einem Verwalter verlangt man eines in erster Linie, dass er treu ist. Und wenn es sich dann wie hier um einen Hausverwalter geht, dann muss ein Hausverwalter mindestens wissen, wie viele Räume es in diesem Hause gibt, das er zu verwalten hat. Die primitivste Voraussetzung. Und dann noch, was die einzelnen Räume, zu welchem Zweck die da sind, und wie die geführt werden und so weiter. Wir lassen uns jetzt führen von der Reihenfolge der neutestamentlichen Bibelstellen. Jetzt bleiben nur noch die 20 Stellen übrig bei Paulus. Römer 11, Vers 25, da ist die Rede von der Verstockung, vom Geheimnis der Verstockung Israels zum Teil. Dieses Geheimnis soll uns bekannt und geläufig sein. Zu welchem Zweck besonders? Dass wir uns ja nicht über Israel erheben oder sie gar verachten oder gar meinen, sie hätten von ihrem Gott nichts mehr zu tun. Ja nicht. Der Verstockung Israels verdanken wir unsere Begnadigung. Römer 11. Schlagen wir Römer 11 auf. Gut. Ich will nicht, Vers 25, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket. Sehr schrecklich. Dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, Bis ist immer ein zeitlicher Hinweis. Bis. Die Vollzahl, griechisch das Pleroma der Nationen, eingegangen sein wird. Das sind wir. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Aha. Was da schon mit diesem Geheimnis verbunden ist. Und damit wir lesen, was ich zu bezeugen wagte, nämlich nicht nur ist etwa ihr Ungehorsam oder ihr Fall, dass sie ihren Messias verworfen haben, Schlusspunkt, Gottes Zweck, dass sie definitiv verworfen werden, nein, im Gegenteil. Durch ihren Fall kam unsere Rettung zustande, ist das Heil der aller Nationen gekommen und die Rettung und die Herrlichkeit und Rettung des ganzen Weltalls durch ihren Fall. Das sind die ersten Verse. Und was wir jetzt noch lesen dürfen, Vers 29, 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie allerdings Feinde um unseretwillen. Zu unseren Gunsten. Hinsichtlich der Auswahl Gottes aber sind sie Geliebte von Gott aus. Um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch was? Durch den Unglauben dieser Juden. Steht so da. Durch ihren Unglauben sind wir unter die Begnadigung gekommen. Ich hätte geschrieben, durch die Gnade Gottes auf Golgatha sind wir unter die Begnadigung gekommen. Ja, aber wie kam Golgatha zustande? Durch ihren Unglauben. Genügt noch nicht. Also haben auch jetzt diese Juden an eure Begnadigung nicht nur nicht geglaubt, was ich jetzt sage, weiß alle Welt, sondern haben die 2000 Jahre diesen Jesus von Nazareth möglichst täglich verflucht, samt uns 2000 Jahre lang. Warum Gott lässt Gott sowas geschehen? Haben diese an eure Begnadigung nicht geglaubt? Zu welchem Zweck? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Da hört aber unsere Frömmigkeit auf, liebe Geschwister. Da hört unsere Frömmigkeit auf, nicht? So was. Lässt Gott die sich in Christo 2000 Jahre lang, lässt er sich von denen verfluchen, samt dem Heil für die ganze Schöpfung und samt uns, den Auserwählten, vor Grundlegung der Welt. Weshalb? Dass die einmal eine Begnadigung erleben können, dass die noch wunderbarer anbeten können als wir. Oh, da habe ich schon wieder was gesagt. Steht irgendwo geschrieben, dass die Gedanken Gottes nicht unsere frommen Gedanken sind. Und dass seine Wege auch nicht unsere frommen Wege sind. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, Haus Israel, Volk Gottes. Und meine Wege sind nicht eure Wege, Volk Gottes, Haus Israel. Das sind ja erst am ersten Wort. Römer 16, 25. Da lesen wir, dass das Geheimnis des Evangeliums nur dem Apostel Paulus anvertraut worden ist. Bitte, die vier Evangelisten haben Evangelium. Was für ein Evangelium? Werden wir heute Abend hören. Des Reiches. Paulus, das Evangelium der Gnade, darf ich jetzt nur andeuten. Das Geheimnis des Evangeliums, welches Gott nur dem Apostel Paulus anvertraut hat. 1. Korinther 2, Vers 7. Nachdem er den Korinthern geschrieben hat, ihr Korinther, da ihr keine feste Speise ertragen könnt, ihr seid noch Kindlein in Christus, ihr bedürft noch der Milch, konnte ich unter euch nichts verkündigen, als nur Jesus Christus und den als bekreuzigt. Von Geheimnissen Gottes, des Evangeliums und des Christus konnte ich euch gar nicht reden. Vers weiter in Kapitel 2, 1. Korinther 2, Vers 7. Wir reden aber Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene. Oh. Und fährt dann weiter, aber nicht Weisheit dieses Kosmos, dieses Zeitalters. Also die ganze Weisheit unserer weisen Wissenschaft ist nur insofern richtig, als sie die wunderbaren Gesetze in der Schöpfung unseres Gottes erforscht und zur Darstellung bringt. Was sie dann damit macht und wie sie dann in ihren Herzen überlegen. Sie finden es nämlich nicht für gut, den Gott in Erkenntnis zu haben, der die wunderbaren Dinge alle geschaffen hat. Und deshalb hat Gott sie dahin gegeben, in vermeintlicher Weisheit in maximale Torheit zu verfallen. Und da steht, uns aber, die wir ihn lieben, hat er es geschenkt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist, erforschen zu können, durch Forschungsarbeit leisten zu können, von Dingen, von denen wiederum geschrieben steht, die sind unausforschlich. Gibt es einen unausforschlichen Reichtum Gottes? Gibt es sowas? Naja, sowas gibt es. Alles in unserer Schrift. Das heißt also praktisch, wann hört unsere Erforschungsarbeit mal auf? Auch in aller Unendlichkeit der Zeit, wenn es keine Zeit mehr gibt. Das ist unser Gott. Unausforschlich können wir immer weiter forschen. Leider darf ich hier im Einzelnen nicht stehen bleiben. Ich gucke immer wieder ein wenig auf die Uhr. da ich berüchtigt bin, die Zeit nicht einhalten zu können. Ja. 1. Korinther 2, 7. Wir reden aber Weisheit Gottes in einem Geheimnis und dann noch einmal verborgen. Und da hinein forschen zu können und zu dürfen. Dann kommt die Stelle in 1. Korinther 4, 1. Dafür halte uns jedermann als Galeerensträflinge unter Ruder, also letzte, verachtete, nichtswertige Gesellen, einerseits, jawohl, und andererseits als Verwalter, Haushalter der Geheimnisse Gottes. Wenn wir überwältigt sind, nur ein Stück weit genügt, von dieser Liebe Gottes in Christo Jesu zu uns. Wer uns schon hat zappeln sehen in unserem Blute, in unseren Sünden, in unseren Nöten, schon vor Grundlegung der Welt. Und sich dort schon unser erbarmt hat und gesagt, ja, der Abdurmul, der arme Topf, der nichtige Geselle. Also den muss ich auch gleich in mein Herz schließen. Das ist einer, der hat es am nötigsten. Gut, also einverstanden. Das eine, Haushalter der Geheimnisse Gottes. 1. Korinther 13, Vers 2 kennen wir, und wenn ich alle Geheimnisse weiß, aber nicht Liebe habe, bin ich nichts. 1. Korinther 14, Vers 2. Wir, denke, alle haben eine Ahnung, um was es geht, denn die Schrift von einer Gnadengabe spricht, nämlich, dass ein gläubiger Mensch in Zungen reden kann oder in Sprachen reden kann. Im Französischen ist ja gleich wie im Hebräischen und Griechischen, da ist Zunge und Sprache das Gleiche. Une langue, Französisch, das ist die Zunge. Une langue ist aber auch die Sprache, la langue française. Die französische Sprache oder die französische Zunge. Und da lesen wir, wer wirklich gottgemäß als Gnadengabe in Zungen redet, der redet Geheimnisse Gottes, nur mit Gott.
Bitte Kassette wenden.
Gelöst von dem Betreffenden, der kann reden, eine Sprache Gottes. Dann redet er Geheimnisse mit Gott, aber die Versammlung versteht nichts, weil es ein Ausleger da ist. Weiter. 1. Korinther 15, 51. 1. Korinther 15, 51. Was steht da? Ich sage euch ein Geheimnis, was nämlich? Wir alle aber, auch ihr alle Korinther, ihr könnt nun sein, wie ihr wollt, wir alle werden verwandelt werden, während wie viel Jahrmillionen, die Gott braucht, bis wir endlich verwandelt sind, in einem Augenblick en atomo, Entrückung. Wir sind eines Tages plötzlich nicht mehr da. Zum Beispiel, wenn es einen dritten Weltkrieg gäbe, Atomschläge geführt würden. En atomo kann man lesen im Atomzeitalter oder während Atomschlägen. Luther wusste noch nichts von Atom in unserem Sinne. Er hat dann übersetzt in einem Nu. Griechisch en atomo. Wir wissen jetzt, was Atom ist, leider noch zu gut. Ich darf nur sagen, auch im Fall eines dritten Weltkrieges geht weder die Erde noch die Menschheit zugrunde, sondern im Gegenteil, das würde Gott dafür sorgen, dass Israel, der gegenwärtige Staat, noch alles bekommt, was es an Herrlichkeit, Verheißungen von seinem Gott noch zu gut hat, vor der großen Drangsal. Da gibt es Kassetten, wer da näher wissen will. Denn entrückt werden ist ein griechisches Wort, das versteht aus schrecklichster Not, aus furchtbarer Situation, gerade noch im letzten Augenblick weggerissen zu werden, gesichert zu werden, in Sicherheit gebracht zu werden. Epheser 1, Vers 9, da ist die Rede vom Geheimnis des Willens Gottes. Ja, den Willen Gottes kennen wir ein bisschen. Aber worin das Geheimnis des Willens Gottes besteht, wissen auch die wenigsten Gläubigen. Nämlich, was steht da? Eines Tages das ganze Weltall in Christo unter ein Haupt zusammengefasst zu haben. Vorerst sind wir der Herrlichkeitsleib des Christus, er ist unser Haupt und wir sind die Glieder an seinem Leib. Und wir haben dann die Aufgabe, das ganze, die ganze übrige Schöpfung, die gleiche Herrlichkeit, nach den Verheißungen Gottes, durch alle schwersten Gerichte Gottes hindurch, an dieses Ziel nach dem Geheimnis des Willens Gottes zu bringen. Epheser 3, Vers 3, da ist die Rede vom Geheimnis der Verwaltung der Gnade Gottes. Bitte. Verwaltung der Gnade Gottes. Werden wir heute Abend etliches hören noch? Nur dem Apostel Paulus anvertraut. Das Geheimnis der Gnade Gottes. Gnade Gottes, darin leben und leben wir. Aber das Geheimnis. Entsprechend fährt Paulus in Epheser 3, Vers 4 weiter. Ihm ist das Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Im Geheimnis des Christus. Christus kennen wir doch. Amen. Aber worin besteht das Geheimnis des Christus? Epheser 3, Vers 9. Das Geheimnis war in Gott verborgen. Ist in der Schrift verborgen, im Worte Gottes. Und wurde erst dem Apostel Paulus geoffenbart, in der Verwaltung dieses Geheimnisses, das Gott ihm anvertraut hat. Jetzt kommt eines der beiden großen Geheimnisse, Epheser 5, 32. Das Geheimnis, das Gott schöpfungsmäßig gesetzt hat zwischen Mann und Frau. Zwischen Mann und Weib ist groß, schreibt Paulus. Das Geheimnis zwischen Mann und Weib, Paulus, ist groß. Fährt weiter. Ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, auf Christus und die Versammlung und seine Gemeinde. Ah. Verstehen wir jetzt, dass ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus, heißt er unser Mann und wir sind sein Weib. Warum schreibt Paulus ich aber? Weil andere dieses große Geheimnis beziehen auf Jesus Christus als Mann und wer ist das Weib? Israel. Ist das falsch? Das ist auf ihr, auf der Ebene Israel richtig. Aber entspricht noch nicht dem Überragenden, was Gott dem Paulus geoffenbart hat. Schreibt Paulus sogar an einer Stelle, ich habe euch einem Mann verlobt als eine reine Jungfrau. Schreibt er auch so. Ist da auch männlich und weiblich vorhanden? Ja, und wenn eine gottgegebene Verlobung stattgefunden hat, dürfte dann auch mal eine Hochzeit stattfinden. Ja, darf unser Herr Christus zweimal Hochzeit feiern? Hat jemand was dagegen? Wisst ihr, wo das geschrieben steht? Wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen und dann am Anfang vom tausendjährigen Reich,
einmal Hochzeit feiert mit Israel, Jerusalem, dann lesen wir: Wachet, sagt er seinen Jüngern, ihr wisst nicht, in welcher Wache der Nacht euer Herr kommt. Wenn er aufbricht von der Hochzeit, da kommt er schon von der Hochzeit und kommt er auf die Erde, um da nochmal Hochzeit zu feiern. Ja, gibt es sowas? Ja, ja, ich sehe so Gesichter, die, wie soll ich sagen, ja, nicht mehr rauskommen. Nicht? Mach nichts, bitte. Hier handelt es sich nicht mehr um Fleischlichkeit und dergleichen Dinge, sondern meine Worte sind auch dann Geist und Leben, wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Besonders wenn ich dann von einer Hochzeit spreche. Dieses große Geheimnis, eins zwischen Mann und Weib, wunderbar. Epheser 6, Vers 19. Das Geheimnis des Evangeliums. Wir wissen doch, was Evangelium ist. Kommt heute Abend. Das Geheimnis des Evangeliums. Epheser 6, Vers 19. Kolosser 1, Vers 26 und 27. Eines der Geheimnisse besteht darin, Christus in euch drin, der durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Das ist mehr als thront. Ein Fürst, der herrscht und Gericht übt, thront auf seinem Thron. Aber er wohnt nie auf seinem Thron. Wo wohnt er? Als Vater, bei seiner Frau und seinen geliebten Kindern. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 2, Vers 2. Das Geheimnis Gottes. Wunderbar, diese Stelle schlagen wir gerade am Schluss noch auf. Das Geheimnis Gottes. Kolosser 4, Vers 3, noch einmal das Geheimnis des Christus. 2. Thessalonicher 2, Vers 7, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ja, was ist das? Wir haben schon das gehört. Genau dort zu dem das Geheimnis der Mutter der Huren der ganzen Erde. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ist gut, wenn wir da ein wenig eingeweiht würden heute. Sonst würden sogar, wenn möglich, die Auserwählten verführen. 1. Timotheus 3, 16. Ja, etwas vom Schönsten. Das Geheimnis der Gottseligkeit. Müsste doch sicher jeder von uns sich da hineinführen lassen. Nicht nur in den Zustand der Gottseligkeit, denn unser Gott ist glückselig, trotz allem, was er sieht und hört, weil er die Liebe ist und das Böse nicht zurechnet und die Übertretungen nicht zurechnet, aber nur er allein. Das Gesetz rechnet alles zu, heilige Engel rechnen alles zu, Menschen rechnen zu, nur unser wunderbarer Gott nicht. Weil er auf Golgatha mit allem Wust der gesamten Sünde und Bosheit und Übertretung definitiv abgerechnet hat, kann er nicht zurechnen. Das Geheimnis, das die Gottseligkeit, wunderbar, aber das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Die zwei großen Geheimnisse unseres Gottes, das eine zwischen Mann und Weib, und das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Und was Gottseligkeit betrifft, schreibt Paulus dem Timotheus, übe dich in der Gottseligkeit. Die leibliche Übung lesen die Frommen, ist zu nichts nütze, Was steht geschrieben? Ist zu wenig Nütze. Die leibliche Übung, die ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze und hat sowohl die Verheißung dieses Lebens als auch des zukünftigen Lebens. Das ist wunderbar. So sind wir reich gemacht in allen Dingen. Abschließend schlagen wir es auf Kolosser 2. Ich will, dass ihr wisst, Vers 1, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Zu welchem Zweck? Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und jetzt genau aufpassen, was der Geist Gottes uns da zumutet. Fassen zu können, wahrnehmen zu können, festhalten zu können, verstehen zu können, verwalten zu können. Nämlich vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Was? Reichtum. Einer vollen Gewissheit, ein ganzer Reichtum. Und das zu verstehen. Weiter. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das sind wir. Will unser Gott, dass wir wissen, was wir in seinen Augen bedeuten? Aufgrund von Golgatha. Ein Reichtum einer vollen Gewissheit des Verständnisses. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und in diesem Geheimnis Gottes sind verborgen, also ein Geheimnis und dann nochmal verborgen, alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Nicht der Erkenntnis, der Weisheit, da ist die Erkenntnis schon drin, des Wissens. In diesem Geheimnis Gottes sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. Liebe Geschwister, sind wir in Christo reich gemacht in allen Dingen? Antwort: Ja. 1. Korinther 1 in den ersten Versen. Ihr seid in Christo reich gemacht in allen Dingen in Christo, in allen Worten, im ganzen Worte Gottes, dem wir allem glauben, und allem Wissen. Wissen bläht nur dort auf, wo kein Glaube Gottes ist. Jedes Wissen außerhalb des Glaubens kann nur aufblähen. Während ein Gotteskind, ein Gottesmensch, der kann nicht genug wissen, weil er alles, was Gott ihm an Wissen schenkt, alles sofort zur Ehre Gottes gebraucht wird. Reich gemacht in allem, im ganzen Wort und in allem Wissen. Halleluja, Amen. Noch ein Wort so aus dem ersten Hebräerbrief. Kapitel 1 vom ersten Vers an. Fassen wir mal auf, was dort steht. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Elberfelder. Die Welten gemacht hat, die durch die Zeitalter gemacht hat. Die Äonen also. Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit sein und der Abdruck seines Wesens. Und alle Dinge durch das Wort
seiner Macht tragend. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er umso viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglichen Namen vor ihnen ererbt hat. Können Sie zu Hause weiterlesen. Wir wollen dann beten. Und dafür sagen wir dir herzlich Dank, Herr, für diese Weisheit, die du uns durch unseren Bruder mitteilen lässt, die wir ererbt haben dürfen in Christus Jesu, unserem Herrn. Wir danken dir, Jesus Christus, dass dir gegeben ist die Macht im Himmel und auf Erden, dass du in Gott, dem Vater, das Erbe vollendest, das in uns wirksam wird durch den Heiligen Geist und durch den Glauben Jesu Christi. Lass uns bitte immer wieder erkennen, dass dein Wort kein System ist, auch keine Verfassung, auch kein Glaubensbekenntnis, sondern du bist der andere. Du bist der, der sich geoffenbart hat als der Heilige. Ich bin dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und wie wunderbar schließt du uns in den Denksinn Jesu Christi deine geoffenbarten Geheimnisse auf. Wir danken dir für diese Stunde. Lass uns nachsinnen und nachforschen. Lass uns eifern nach den überzogenen Verherrlichungen deines Wortes, die wir als Menschen kaum fassen können. Du hast uns geadelt, du hast uns vorgezogen vor so vielen anderen. Nicht um unseres Ruhmes willen, sondern um deiner Herrlichkeit willen, die du uns auserwählt hast vor Grundlegung der Welt, von denen du sagst, nicht viel Hohe, nicht viel Weise, sondern das, was nicht ist, hast du auserwählt. In deinem Denken die Herrlichkeit geoffenbart des glückseligen Gottes. Wir danken dir für diese Treue. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.
Amen.
Ich lese ein Wort aus dem Epheserbrief von Vers 8 ab. Wollen wir mal gut hinhören. Dort steht: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Nationen, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern, also von den Äonen an, her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat in Christus Jesu, unserem Herrn, in welchen wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Hören Sie jetzt noch den 13. Vers her. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche eure Ehre sind. Wir wollen beten. Und dafür wollen wir dir herzlich danken, du Gott, unser Vater, in Christus Jesus, unserem Herrn, dass du uns deine geheimnisvollen Dinge nicht vorenthältst. Wir danken dir dafür, dass wir so das Vertrauen genießen dürfen, deinen unausforschlichen Reichtum nicht nur zu hören, sondern auch zu besitzen in unserem Denksinn. Schenke, dass der Denksinn Jesu Christi in uns wirkt.
Weiteres Band nicht leer.
Der Sohn unseres himmlischen Vaters, Jesus Christus, wurde einer gefallenen Welt, zuerst einer gefallenen Menschheit, als Rechtsanwalt Gott gegenüber zur Verfügung gestellt. Und der Heilige Geist übt diese Funktion aus. Ganz wunderbar. Er ist unser Fürsprecher. Ich dürfte sagen, das dürfte uns genügen. Soweit wir diese Gnade Gottes ergreifen und in unserem Leben sich auswirken lassen. Was sich praktisch so auswirkt? Erstens, freut euch alle Zeit, aber das geht nur im Herrn. Freut euch alle Zeit, wiederholt Paulus. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Zweitens, drittens, der Herr ist nahe, sowohl jetzt gegenwärtig als auch was seine Wiederkunft betrifft. Und jetzt kommt die Hauptsache. Seid um gar nichts besorgt. Ja, wie ist das möglich? Indem ihr nicht nur all eure Sorgen auf ihn werfet, denn Gott, der Vater, hat alle Probleme und alle Fragenkomplexe in der ganzen Schöpfung auf ihn geworfen, auf Golgatha. Er hat alles übernommen. Insoweit wir da mitmachen und unsere Anliegen ihm kund werden lassen, auf ihn werfen, funktioniert das bei uns? Kürzlich war Bruder Ruprecht Bayer da. Dann habe ich die Frage gestellt, liebe Geschwister, wer ist soweit, dass er um gar nichts besorgt ist? Wer? Dann habe ich den Bruder Bayer angeguckt, dann hat er so gemacht. Dann sage ich, bravo, ich auch. Ja, gibt es so etwas? So etwas gibt es.
Selbst beim Zahnarzt?
Bitte?
Selbst beim Zahnarzt?
Wunderbar. Ja, das ist das Beispiel. Nicht? Die Sorgengedanken, die melden sich ja ständig. Ne? Es kommt es darauf an, wie bei einem weichen Werker bei der Bundesbahn, wenn der merkt, oh, die Weiche ist falsch gestellt, der Schnellzug braust heran, kann sich der noch lang besinnen. Im gleichen Augenblick die Weiche noch richtig stellen, dann geht es in Ordnung. Wenn nicht, eine Viertelsekunde zu spät, die Katastrophe ist sicher. Das heißt, für uns, jeden Sorgengedanken und jede Belastung, die auf uns gelegt wird, im ersten Augenblick gleich übergeben, gleich ihm überlassen. So. Und das geht in der Kraft des Blutes des Christus, das ist seine Seele, die er ausgeschüttet hat in den Tod, damit unsere den Tod verfallenen Seelen durch seine Dahingabe als Lösegeld für unsere Seelen frei seien, sogar ins Leben gezeugt werden können. So haben wir gehört, in Punkt 1, Thema 1, Geheimnisse Gottes. Heute Abend Thema 2, Evangelium. Unser Gesamtthema oder mein Gesamtthema, Geheimnisse des Evangeliums für die Endzeitgemeinde. Drittes Thema morgen früh. Ich habe mir vermerkt, innerlich getrieben, bewegt, dass ich zuerst heute Abend eine Ergänzung zum Dienst von heute früh zu bezeugen habe. Nämlich ein Beispiel nun für eines der Geheimnisse der 27 im Neuen Testament, damit wir an einem Beispiel wenigstens die Funktion der Zusammenhänge erleben können. Und da wählen wir aus das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, und da darf ich nur eine Viertelstunde höchstens dazu verwenden. Ja, für diesen Zusatz, für diese Ergänzung von heute Vormittag. Matthäus 13. Dieses Gleichnis kennen wir ja schon von der Sonntagsschule, oder so der Herr Gnade gegeben hat, von Kindesbeinen an. Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel, bei den anderen Evangelisten, das Reich Gottes, ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, also erst bei der letzten Ausreife-Etappe, und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Erst da konnte festgestellt werden, die Hälfte ist da nicht Weizen, sondern unheimliches Unkraut. So raffiniert war die Saat gewählt. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen, das Unkraut für sich ausraufen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausraufet. Lasst es beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lese zuerst das Unkraut zusammen, bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir haben gehört, ich lese nochmal genau, Gleichnisse hatte Jesus zu wählen und zu den Volksmengen zu reden, damit erfüllt würde, Matthäus 13, 35, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Verborgen wurde. In den Gleichnissen sind also Dinge enthalten, die nur für Gott und den Sohn im Heiligen Geiste vor Grundlegung der Welt schon bekannt waren, vorgesehen waren, die er aber vor allen Geschöpfen von Grundlegung der Welt an, vor Engeln und Menschen verborgen hat. Ich darf nur sagen, warum. Erstens, weil es sich um so hochheilige Dinge handelt, von denen Gott wusste, da wären die heiligsten Engel und die frömmsten Menschen nicht imstande, das würdigerweise zu fassen oder gar damit umzugehen. Zweitens, weil es sich um Geschehnisse, Gerichte handelt, die so unvorstellbar böse sind, satanisch sind, da wollte Gott seine Geschöpfe verschonen, das schon gleich von Anfang an hören zu müssen, wissen zu müssen. Nun, das Gleichnis haben wir gehört vom Unkraut im Weizen. Die Frage, ja, wie heißt da nun die göttliche Auslegung? Eine wichtige Bemerkung. Diese Gleichnisse Jesu, Gottes, sind dann richtig ausgelegt, wenn wir ihnen die Ehre lassen, die Gott ihnen zugeteilt hat, nämlich, dass es sich hier um mathematische Gleichungen handelt. Wir sind in der Schule einmal geplagt worden mit A gleich B plus C plus D und so weiter. Dann stimmt die Gleichung. Wenn ich die eine Seite A vervielfache, sagen wir mal um 10 A, stimmt die Gleichung noch, wenn ich es auf der anderen Seite lasse, wie es jetzt war? Dann macht die Waage so. Oder so. Dann muss ich auf der anderen Seite auch alle Einzelwerte und das Zehnfache erhöhen. Multiplizieren. Stimmt's dann wieder? Aha. Wenn jetzt Jesus erklärt dann in der Auslegung, zum Glück hat er selber da Punkt für Punkt ausgelegt, der den guten Samen säte, ist des Menschen Sohn, der Sohn Gottes. Aha. Was hat er jetzt gemacht? Im Gleichnis erscheint zuerst ein gewöhnlicher Mensch, wie wir. Den erhebt er jetzt aber in der Auslegung zu dem zweithöchsten Geistwesen, dem Sohne Gottes. Aha. Auf der einen Seite. Dann sind alle anderen Figuren und Gegebenheiten in dieser weit verbreiteten Gleichung Gottes auch alle in gleicher Weise zu erhöhen, in die Ebene, in der Ebene ausgelegt zu sehen, die dann der Ebene entspricht, wo ein Mensch, gewöhnlicher Mensch, nun des Menschen Sohn Christus darstellt. Wie legt Christus das, Jesus das aus? Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen, zu denen er nur in Gleichnissen redete, und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Christus, der Sohn Gottes. Der Acker aber ist der Kosmos, die ganze Schöpfung. Unter Kosmos versteht die Bibel genau das, was die Wissenschaft versteht. Das Weltall der Schöpfung. Aha, stimmt jetzt. Jetzt ist der gewöhnliche Mensch zum Sohne Gottes erhoben worden in der Auslegung. Und dann ist ein gewöhnlicher Acker eines Bauern erhoben zu was? Zur ganzen Schöpfung dieses Sohnes Gottes. Der Acker aber ist der Kosmos. Der gute Same aber, das sind die Söhne des Weisen. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Und jetzt, vorher, da kam ein feindseliger Mensch, hat das Unkraut gesät. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Aha, ist das auch eine hohe Majestät? Aha. Kennt unser Gott also auch mathematische Gleichungen, in die Werte eingesetzt werden können, damit dann ganz praktische Resultate resultieren? Der feindselige Mensch wird hier zum Teufel, den Gott und Fürsten dieses Zeitalters erhoben. Und dass der Acker, das ganze Weltall der Schöpfung, und der gewöhnliche Mensch, dem der Acker gehörte, ist der Sohn Gottes. Jetzt darf ich schnell zurückblenden ins Alte Testament. Da erscheint ein gewöhnlicher menschlicher König, nämlich der König von Tyrus. Der wird als Mensch bezeichnet. Gewöhnlicher Mensch. Aber ein gewaltiger König, der von Tyrus aus, der Halbinsel, der hat die Halbinsel Tyrus zu einem Paradiesgarten gemacht und von dort aus das ganze Mittelmeer beherrscht. Und diesen König von Tyrus, als Mensch wie wir, vom Weibe geboren, nimmt jetzt der Geist Gottes dort als Modellvorführung und beschreibt nicht den, sondern nur deutet immer auf den, meint aber keinen geringeren als der zum Satan gewordene, von Gott als schirmender Cherub geschaffene Erstlingsgeschöpf wird dort beschrieben. Also, von hier aus beleuchtet. Zurück hierher.
Fortgang auf Kassette 2.